würde dann jetzt direkt weitergeben an Professor Engel, den ich hier in diesem Kreis sicherlich nicht vorstellen muss, Historiker aus Berlin. Promoviert habe ich gelesen bei dem legendären Joachim Streisand. Unter anderem, ja. Und in den 80er Jahren stellvertretender Minister Hoch- und Fachschulwesen. Also bitte schön.
Also wobei letzteres für meine berufliche Tätigkeit weniger zuträglich war, nicht? Also
ja, das war ist
eine große Unterbrechung.
Auch, ist auch korrekt, aber ich wollte es trotzdem noch einmal erwähnt haben. Jetzt zu Johann Knief, Professor Engel, bitte ja, also schön.
Ich möchte mir aber erlauben, mit einer Anmaßung zu beginnen, nämlich mir anzumaßen im Namen derer, die hier sitzen und die ältere Generation vertreten, Genugtuung darüber zu äußern, dass auf dieser Konferenz in einem Maße, wie ich das bisher nie empfunden habe, eine Garde von jungen Historikern heranwächst, die, sagen wir mal, Fähigkeiten besitzt, Staffelstäbe zu übernehmen. Das erfüllt mich mit einer riesen Genugtuung. Ich gehe ausgesprochen heiter von hier weg, auch dann, wenn mein Vortrag missfallen sollte. Kompetent für das, was hier jetzt zu behandeln ist, ist eigentlich Peter Kukuk, der das Standardwerk über Bremen in der Deutschen Revolution geschrieben hat. Ich weiß nicht, ob er in den Adressenlisten der Rosa Luxemburg noch nicht erfasst worden ist. Es würde sich, glaube ich, durchaus lohnen. Ich leite meine Kompetenz für das Folgende daraus her, dass ich mich seit geraumer Zeit mit der Biografie, nicht so sehr mit der Geschichte der Arbeiterbewegung in Bremen, sondern mit der Biografie von Johann Knief befasse, von der ich hoffe, dass sie irgendwann eben in dem Tempo eines älteren Menschen auch zu einem Buch werden kann. Und man muss noch vorbemerken, dass das, was ich vortrage, nun also weder in den Block territoriale Aspekte noch in den Block biografische Texte handelt, sondern jetzt wird es gemixt sozusagen. Für mich ist Knief einer der interessantesten Akteure der Deutschen Revolution. Johann Heinrich wurde 1880 in der aufblühenden Industrie- und vor allem Werftenstadt Bremen geboren. Eine Stadt, in der sich in außerordentlich rasantem Tempo ein großes industrielles Proletariat zusammenballte. Und dessen soziale Kämpfe haben bereits im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts dazu geführt, dass dort ein sehr trächtiger Nährboden für eine mehrheitlich linksorientierte Sozialdemokratie entwickelte. Knief wurde Volksschullehrer. Er war zunächst einer der Aktivisten der linksliberalen Schulreformbewegung in Bremen, um Fritz Ganzberg und Wilhelm Scharlmann, deren Forderungen nach Trennung von Staat und Kirche und Schule und Kirche, nach einer Einheits- und nach einer Arbeitsschule und nach einer durchgreifenden Demokratisierung des Schulwesens, eine sehr große Affinität zum sozialdemokratischen Bildungs- und schulpolitischen Programm besaßen und deswegen vom Sozialdemokratischen Verein und von seinem Organ Bremer Bürgerzeitung von vornherein sehr nachdrücklich unterstützt worden sind. Knief kam über die sozialdemokratischen Lehrer Wilhelm Holzmeier, Emil Sonnemann und Heinrich Eildermann zur Sozialdemokratie. Er war von früh auf von dem Lebensprinzip erfüllt, jede Halbheit abzulehnen und jeden Konflikt bis zur äußersten Konsequenz auszutragen. In jeder seiner Lebensetappen ist dieses deutlich. Ich betone das deswegen hier, weil ich am Knief bestätigt finde, dass bestimmte Charaktereigenschaften, die Leute in ihr soziales und politisches Engagement einbringen, durchaus prägend werden können, auch für die Art, wie sie ihre politischen Anschauungen durchzusetzen versuchen. Er kam also rasch in den Kontakt zur Sozialdemokratie, wurde 1905 ihr Mitglied. Es gibt aus diesem Jahr ein Foto, das Knief bereits im Gruppenbild mit den Zentralgestalten der damaligen Bremer Parteiorganisation zeigt. Das war Parteisekretär Wilhelm Pieck, das war der Chefredakteur Alfred Henke, das war der in der Sozialdemokratie neben Clara Zetkin wichtigste bildungspolitische Sprecher Heinrich Schulz und noch etliche andere, die ich jetzt hier nicht aufzähle. nach Piecks Weggang aus Bremen 1910, also in jedem Jahr, in dem die sozialdemokratischen Lehrer, und Knief war da der Autor, in dem die sozialdemokratischen Lehrer des Bremer Stadtstaates mit ihrer demonstrativen Gratulation zum 70. Geburtstag von August Bebel ein deutschlandweites Aufsehen erregt hatten, war Knief eigentlich und de facto das Haupt der Bremer Linken oder Linksradikalen, wie sie sich zur Abgrenzung von jenen Radikalen nannten, die in einigen Fragen zu Kompromissen mit der nach rechts driftenden Parteiführung und Reichstagsfraktion bereit waren. Also diese Definition Linksradikale in Bremen hat also nichts mit dem Begriff von Linksradikalismus zu tun, den Lenin 1920 also als Kinderkrankheit des Kommunismus bezeichnet. Das ist hier eine Abgrenzung gegenüber gegenüber nicht ganz konsequenten Revolutionären in der Sozialdemokratie. Überzeugt davon, dass nur eine sozialistische Umwälzung der Gesellschaft den Schulreformbestrebungen zum Siege verhelfen könnte, hat Knief 1911 den Schuldienst quittiert und sich fortan hauptberuflich der Sozialdemokratie gewidmet, genauer natürlich also ihrem linken Flügel. Er wurde zweiter politischer Redakteur der Bremer Bürgerzeitung und seit 1912, Henke wurde in den Reichstag gewählt und war viel in Berlin, war er faktisch ihr politischer Kopf. Die Spalten dieses Blattes standen den namhaftesten deutschen Linken offen und sie waren auch das wichtigste Sprachrohr der damals in Bremen wirkenden Revolutionäre Anton Pannekoek und Karl Radek, in denen Knief, und das hat er immer wieder betont, seine Lehrer gesehen hat. Am Beginn des Krieges nahm die Zeitung eindeutig gegen die sogenannte Vaterlandsverteidigung und gegen den Burgfrieden Stellung. Dies gilt mit Abstrichen noch bis in das Jahr 1916, als die Rechtssozialisten, obwohl sie in Bremen eigentlich die Minderheitssozialdemokraten waren, das Parteiblatt mit Hilfe des Vorstandes usurpiert haben. Knief blieb in Kontakt in dieser ganzen Zeit mit den Eisbrechern in Berlin, und zwar über seinen Freund, also mit dem war er auch befreundet, Rudolf Franz, der ja in der Bremer Bürgerzeitung Feuilleton-Redakteur gewesen war und hat also keine Gelegenheit ausgelassen, also an Mehring und an Duncker und andere also seine Grüße auszurichten und sich informieren zu lassen, was in Berlin bei diesem Eisbrecher, sie haben ja nicht nur getrunken, sie haben ja auch diskutiert, also was dabei also herausgekommen ist. Der von den Linken dominierte sozialdemokratische Verein Bremen wurde 1916 aus der SPD ausgeschlossen. Knief hatte längere Zeit keine Möglichkeit, an diesen Prozessen teilzunehmen. Er genas nur sehr langsam von einem Nervenzusammenbruch, den er als Soldat an der Westfront erlitten hatte. Er war nämlich gleich im Mobilmachungsfall einberufen worden. Als er wieder da war, gab er dann mit Paul Fröhlich gemeinsam ab Juni 1916 die Arbeiterpolitik, Wochenschrift für wissenschaftlichen Sozialismus heraus, das einzige legal erscheinende Organ der deutschen Linken. Ja, während der zweiten Kriegshälfte, der ersten, waren auch die Lichtstrahlen noch zeitweise legal gewesen. Eine Zeitschrift, die erstaunlicherweise, muss man sagen, legal blieb. Was aber damit zusammenhing, dass das zuständige Generalkommando Anträge immer wieder abwies, sie auch zu verbieten, weil man sich dieses Fenster nicht schließen wollte, um Einblick zu bekommen, also in die Gedankenwelt der Leute, von denen Gefahr drohte. Das ist so auch begründet worden. Diese Zeitschrift stand also in schärfster Frontstellung gegen die Burgfriedenspolitik und ihre sozialdemokratischen und gewerkschaftlichen Befürworter, aber sie kritisierte mit der gleichen Heftigkeit auch die verspätete Kreditablehnung durch das sogenannte Parteizentrum und dessen Wankelmütigkeiten gegenüber Parteivorstand und Fraktion. In den Antikriegsaktionen war die Bremer Gruppe und ihr Organ völlig eins mit der Spartakusgruppe und auch anderen linken Gruppierungen in Deutschland.
Aber Knief und seine Anhänger forderten sehr frühzeitig, wie wir wissen, von der Spartakusgruppe die Bildung einer eigenständig konsequent linken Partei. Sie blieben im Unterschied zur Spartakusgruppe von der USPD fern und sie missbilligten ausdrücklich den Anschluss der Spartakusgruppe an die USPD. Welche Parteivorstellungen dahinter standen, kann ich hier aus Zeitgründen nicht erörtern. Johann Knief musste dann im April 1917 in die Illegalität gehen, war vom Geld seiner Lebensgefährtin Charlotte Kornfeld und von der Unterstützung durch Erich Mühsam und der aus der Familie des Admirals von der Goltz ausgebrochenen Gabriele Ketzler abhängig. Er wurde im Ende Januar 1918 in München verhaftet und dann als sogenannter Schutzhäftling in die Berliner Stadtvogtei und da er dort wieder an seinem Nervenleiden erneut erkrankte, in die Nervenklinik Dr. Weiler in Charlottenburg weggeschlossen. Seine Möglichkeiten, die unmittelbare vorrevolutionäre Bewegung in Deutschland selbst mitzuverfolgen und vor allem auch an ihrer Programmatik eigenen Anteil zu nehmen, waren infolgedessen bis zu seiner Befreiung am 9. November höchst begrenzt, wenn nicht gleich null. Der Heimweg nach Bremen führte Knief zunächst nach Dresden, wo er mit Anhängern Otto Rühles über Wege zu einer eigenständigen kommunistischen Parteigründung beriet. Bekanntlich entstanden mit kurzem zeitlichen Abstand Gruppen der internationalen Kommunisten Deutschlands, nicht nur in Bremen, sondern auch in Dresden. Das war eine abgestimmte Aktion. Und er reiste dann nach Cuxhaven, bevor er seine Heimatstadt aufsuchte, wo er gemeinsam mit dem Matrosenführer Eugen Liby, den er schon aus dem Jahr 1916 aus konspirativen Treffs in Bremen kannte, eine bewaffnete Matrosenabteilung für den Schutz der Revolution in Bremen in Marsch gesetzt hat. In Bremen traf Knief am 18. November auf eine bereits sehr fortgeschrittene Entwicklung der revolutionären Lage, die im Unterschied zu vielen anderen deutschen Großstädten von einem sehr deutlichen Übergewicht der USPD-Linken und der Linksradikalen geprägt waren. Das ist eine sehr deutliche regionale Besonderheit, also die Situation in Bremen, die auch Kniefs Wirken in der Revolution sehr entscheidend geprägt hat. Er hat also oft das, was in Bremen erreicht war, a priori als das für Deutschland Selbstverständliche angesehen. Dieses Übergewicht der Linken führte dazu, dass sie im Arbeiter- und Soldatenrat, der sich am 6. November unter Vorsitz von Alfred Henke, USPD, konstituiert hatte, absolut den Ton angeben. Ja, diese linke Majorität war auch nicht in Frage gestellt, als sie nach deren Versicherung, sie würden sich ganz in den Dienst der revolutionären Bewegung stellen, einige Tage später auch 6 Gewerkschaftsfunktionäre in den Aktionsausschuss des Arbeiter- und Soldatenrates aufnahmen. Dessen programmatische Erklärung vom 9. November hatte den Räten die Aufgabe zugewiesen, die Revolution auszubauen, zu sichern und zu vertiefen, wie es wörtlich hieß. Und zusammenfassend hieß es dann, die ganze Macht in die Hände der Arbeiter- und Soldatenräte, Sturz der kapitalistischen Gesellschaftsordnung und damit Aufhebung jeder Art von Ausbeutung und Unterdrückung, Aufrichtung der sozialistischen Gesellschaft. Der politisch und sozial sehr weitreichende Revolutionsaufruf des Bremer Arbeiterrates enthielt freilich keinerlei konkrete Tagesforderungen, die zur Massenmobilisierung geeignet gewesen wären. Solche aber standen dann am gleichen Tag in der linksradikalen Arbeiterpolitik. Und da ist nun interessant, dass dieser Aufruf mit einem Abschnitt Gegenwartsforderungen überschrieben, weitgehend zurückgreift auf den gemeinsamen Aufruf der Spartakusgruppe und der Linksradikalen aus der Oktoberkonferenz, von der bei mir hier noch steht, am 7. Oktober, das ist schon korrigiert, handschriftlich. Ottokar Luban hat gestern darüber ausführlich gesprochen. Also ich kann hier sagen, hier ist eine deutliche Auswirkung dieser Konferenz auf die Programmatik der Linksradikalen in Bremen am Beginn der Revolution.
Freilich haben Sie diese Forderungen ergänzt und auch präzisiert. Sie sind nicht alle wortgleich übernommen. Und sie sind um einen Punkt erweitert, nämlich um den der Bildung roter Garden, den es in der Oktoberkonferenz nicht gab. Die Bildung einer roten Garde war bezeichnenderweise sogar das Spitzenpostulat. Gefordert waren weiter die Freilassung aller politischen Gefangenen, die Ersetzung der bürgerlichen Gerichte durch Revolutionstribunale, die Abschaffung der Todes- und Zuchthausstrafe für politische und militärische Vergehen, die Aufhebung des Hilfsdienstgesetzes und des Belagerungszustandes, Arbeiterkontrolle über die Lebensmittelverteilung, Nationalisierung, wie es hier hieß, nicht Sozialisierung, des Groß- und Mittelgrundbesitzes, des Bankkapitals, der Bergwerke und Hütten sowie jeglicher anderer Großbetriebe und die Annullierung der Kriegsanleihen im Werte über 1000 Mark. Charakteristisch war der Schluss des Aufrufs, der als Ziel die kommunistische Republik anvisierte. Eine Forderung, die es im Aufruf des Aktionsausschusses des Arbeiterrates unter Henkes Führung nicht gegeben hatte. Von Anfang an bestand bei den Linksradikalen deutliche Skepsis gegenüber der revolutionären Entschiedenheit der Unabhängigen. Sie kannten zwar nicht den Bericht des preußischen Generalkonsulats an Ebert, aber sie waren sicher der gleichen Meinung wie die Diplomaten, die nach Berlin geschrieben haben, ich zitiere, Henkes Forderungen schwanken je nach der Entwicklung, je nach der Stimmung der Versammlungsmehrheit pflegt Henke seine Forderungen zu modifizieren. Johann Knief erschien am Tage der Rückkunft nach Bremen überraschend am Abend in einer vom Arbeiter- und Soldatenrat einberufenen öffentlichen Versammlung, auf der Henke referierte. Sofort erwies er sich als, wie Peter Kuckuck formulierte, ebenbürtiger Gegenspieler auf der Linken. Er billigte zwar Henkes Ausführungen, ging aber zugleich über sie hinaus, indem er angesichts der von den Räten trotz formeller Absetzung des Senats und der Bürgerschaft schon am 14. November die weiter geduldeten alten Staatsorgane kritisierte und die Eroberung der Staatsmacht als die wichtigste Aufgabe der Revolution kennzeichnete. Er brachte drei Anträge ein, die Versammlung beschloss, auf dieser Grundlage eine Sympathieerklärung für die Bolschewiki mit der Forderung auf sofort die Rückkehr der russischen Botschaft nach Deutschland. Angenommen wurde auch Kniefs Resolution zur Rückgabe der Bremer Bürgerzeitung, über welche immer noch die Rechtssozialisten geboten. Und sein dritter Antrag, der sich nun auf die Bewaffnung bezog, also auf völlige Entwaffnung des Bürgertums und Bildung bewaffneter kommunistischer Garden, aus den, da muss man jetzt genau hinhören, den Reihen der klassenbewusstesten Geschichten des Industrieproletariats überwies die Versammlung dem Soldatenrat in Bremen, der freilich bis dahin weit weniger revolutionär aufgetreten war als der Arbeiterrat. Ähnliche Forderungen wie am 18. November erhob Knief auch in einer Volksversammlung am 22. November. Hinzu trat hier erstmalig das Verlangen nach Entfernung aller nicht rein proletarischen Elemente aus den Revolutionsorganen, das sich vor allem natürlich gegen die rechtssozialdemokratischen Vertreter im Aktionsausschuss richtete. Seine Forderung auf Rückgabe der Bremer Bürgerzeitung an die Organisation der Linksradikalen, und das war bekanntlich der ausgeschlossene sozialdemokratische Verein Bremen, begründete Knief damit, dass nur diese, also die Organisation der Linksradikalen, dass nur diese allein die Klasseninteressen des revolutionären bremischen Proletariats vertritt, ein deutlicher Seitenhieb gegen die hinsichtlich ihrer Konsequenz weiterhin beargwöhnten unabhängigen Sozialdemokraten. Und schließlich verlangte Knief die Forderung nach Eroberung der Staatsmacht konkretisierend, die restlose Beseitigung von Senat und Bürgerschaft und die völlige Erneuerung der Staatsverwaltung. Das sind also im November bereits also jene Forderungen, auf die sich dann also die Errichtung der Rädemacht im Januar 1919 gestützt hat. Alle diese Programmpunkte haben Kniefs Politik und Agitation seit seiner Rückkehr nach Bremen bestimmt. Die Politik und Agitation der Linksradikalen oder nun muss man zeitlich genauer schon sagen, der internationalen Kommunisten Deutschlands, Ortsgruppe Bremen, welche sich am 23. November 1918 konstituiert hat und die seit dem 27. November auch eine eigene Tageszeitung, Der Kommunist, in der Redaktion von Johann Knief, Charlotte Kornfeld und Wilhelm Eildermann herauskam. Die Bremer Kommunistische Gruppe hatte auch entscheidenden Anteil daran, dass sich ihre Parteigänger im Dezember 1918 auf einer Reichskonferenz in Berlin als Partei Internationale Kommunisten Deutschlands, IKD, organisierten und ein wesentlich von Knief beeinflusstes Programm annahmen. Es ist für mich jetzt hier ganz unmöglich, natürlich die Auftritte und Aktionen Kniefs zwischen 23. November und dem Jahresende, an dem er schwer erkrankte und eigentlich außer Gefecht geriet, auch nur aufzuzählen oder gar zu würdigen, so dramatische Dinge es da auch gab, so etwa die denkwürdige Ansprache auf dem sogenannten Canossa-Schuppen der Bremer Weserwerft AG am 28. oder den Demonstrationsstreik der von Knief persönlich angeführten Arbeiter Bremens vor dem Arbeiter- und Soldatenrat am 29. November, die gravierende Wirkungen auf die weitere Radikalisierung des Revolutionsprozesses in Bremen hatte. Hier können nur einige Positionen verdeutlicht werden, die Kniefs Argumentation für einen sofortigen Übergang zur proletarischen Revolution bestimmten, und er war eben einer von denen, die genau dieses im Auge hatten. Diese Forderung oder diese Argumentation formulierte er unter dem Pseudonym Peter Unruh im Wesentlichen in seiner Broschüre vom Zusammenbruch des deutschen Imperialismus bis zum Beginn der proletarischen Revolution. Die hat er offenbar im der zweiten Dezemberhälfte 1918 geschrieben. Sie konnte jedoch erst im Januar 1919 erscheinen und wurde in 100.000 Exemplaren verbreitet. Kniefs Revolutionserwartung hatte mit also der Errichtung einer bürgerlich-parlamentarischen Republik von Anfang an überhaupt nichts gemein. Für ihn konnte das Ziel nur eine sozialistische Revolution sein. Russland war der Anfang, Deutschland musste folgen, schon um die russische Revolution zu sichern, und Deutschland hatte dann die Aufgabe, die Revolution weiter nach dem Westen zu tragen. Das war der völlig klare Gedankengang, dem er da immer gefolgt ist. Er war Anfang November voller Hoffnung gewesen, dass sich eine solche Bewegung bahnbrechen würde. Doch schon in den ersten Tagen zeigt er sich bitter enttäuscht, dass nur bürgerlich-demokratische Ziele erreicht worden waren. Deshalb sprach er auch nicht von einer Revolution, er vermied diesen Begriff. Er sprach von einer Militärrevolte oder dann von einer allgemeinen Volksbewegung für den Frieden und die Republik, an der auch die proletarische Bewegung teilgenommen hatte, die aber deren Forderungen nicht erfüllt hatte, nämlich den Sturz der kapitalistischen Ordnung, ihres Staatsapparats, die Bewaffnung des Proletariats und den Übergang zur Errichtung einer sozialistischen Gesellschaft. An die zahlreichen demokratischen Forderungen, die zum Beispiel der gemeinsame Aufruf der Spartakusgruppe und der Linksradikalen vom Oktober enthalten hatte, dessen Entstehen er als Schutzhäftling aber nicht mitvollzogen hatte, knüpfte er eigentlich in keiner Weise an. Seine revolutionäre Ungeduld, mitunter sind solche Erscheinungen als heroische Illusion bezeichnet worden, ja, also die hatte er sicher auch, von einer sofort möglichen sozialistischen Revolution, verführten ihn immer wieder zur Geringschätzung der Revolutionsergebnisse unmittelbar nach dem 9. November. Aber andererseits sah er durchaus, dass die Revolution ein Ereignis von höchster historischer und politischer Bedeutung gezeugt habe. Denn die Bourgeoisie hatte für kurze Zeit ihr entscheidendes politisches Machtmittel verloren, die Kontrolle über die bewaffneten Kräfte. Und das, genau diesen Punkt, hielt er für den entscheidenden Moment in der Anfangsphase des Umsturzes, dessen Chancen aber durch den Sozialdemokratischen Rat der Volksbeauftragten verspielt worden sei. Das jedoch hielt er nun wieder für folgerichtig. Er begründete seine Auffassung, wonach die offizielle Sozialdemokratie schon lange vor dem Krieg ihren Charakter als Umsturzpartei verloren hatte, sodass von einem Verrat ihrer Führer am 4. August nicht gesprochen werden könne. Sie hätten da nur konsequent fortgesetzt, was bereits ihre Vorkriegspolitik gewesen sei. Und nun in der Revolution setzten sie diese weiter fort, indem sie den Kapitalismus vor einer sozialistischen Revolution schützten. Die alten Mächte aber hätten so rasch erkennen können, dass längst nicht alle Säulen ihrer Herrschaft zerborsten waren und stellten sich gewissermaßen vom Saulus zum Paulus gewandelt, der angeblich sozialistischen Regierung eifrig zur Verfügung. Und Knief rechnete vor, dass viele Forderungen des Erfurter Programms nicht oder nur verzerrt verwirklicht würden. Das eigentliche Novum der Revolution, die Räte als proletarische Machtorgane negierend und bekämpfend, erfülle die MSPD gemeinsam mit den bürgerlichen Parteien und der Generalität die Forderung nach dem allgemeinen, gleichen, direkten und geheimen Wahlrecht. Gewissermaßen die einzige Forderung, von der er sagt, die wird erfüllt aus dem Erfurter Programm, aber zugleich auch gegen die Bewegung gekehrt. Dieses Wahlrecht werde also angewandt für eine erstrebte Nationalversammlung, die unter dem Fortbestand der alten gesellschaftlichen Verhältnisse doch nur eine bürgerlich-sozialdemokratische Mehrheit haben kann und die folglich lediglich ein Interesse an der Beendigung revolutionärer Veränderungen haben. Deshalb hieß es Knief für nötig, den Gedanken der Nationalversammlung zu bekämpfen, aus den Räten alle nicht für die sozialistische Revolution einstehenden Mitglieder zu entfernen, die klassenbewusstesten Teile der Arbeiterschaft zu bewaffnen und in sich steigernden Massenaktionen die Zerschlagung des bürgerlichen Staates durchzusetzen. Abgesehen von der Fehleinschätzung des Kräfteverhältnisses Ende 1918, das bestenfalls also so geschlossen werden konnte aus den Realverhältnissen in Bremen selbst, aber nicht im Reichsmaßstab, bedeutete diese Position letztlich die Einengung der Massenbasis der revolutionären Arbeiterbewegung, den Verzicht auf die Gewinnung jener Mehrheit, die, wenn auch zunehmend kritisch, nach wie vor den alten sozialdemokratischen Führern ja durchaus Gehör schenkte. Der freilich nicht mit den Maßstäben des bürgerlichen Parlamentarismus zu messende, aber dem Begriff Diktatur des Proletariats ja durchaus innewohnende Demokratiebegriff wurde auf diese Weise durch Knief negiert. Knief hielt infolge der Differenzierung der Arbeiterklasse und ihrer parteipolitischen Spaltung die Machteroberung, Machtausübung durch eine Minderheit der Klasse für möglich, ja sogar für geboten. Hier in Kniefs Positionen zeigt sich für mich am deutlichsten die Schwierigkeit des äußersten linken Flügels der Revolution, das Verhältnis von Demokratie und Sozialismus zutreffend zu erkennen und zu definieren. Demokratie nicht nur aus dem empirischen Gesichtswinkel negativer Erfahrung der deutschen Arbeiterbewegung mit Parlamentarismus zu erörtern. Und dafür hatten die Bremer nun wieder ihre speziellen Gründe mit ihrem Achtklassenwahlrecht, dass also der SPD ja über Jahrzehnte den ihr zustehenden Anteil an der Bremer Bürgerschaft verweigert hatte. Und hier liegt auch ein Beleg für die Schwierigkeit, also Vorstellung von sozialistischer Demokratie nicht nur in dieser ausschließlichen Diskontinuität zur geschichtlichen Entwicklung menschlicher Rechte und Freiheiten zu begründen, wie das hier also ganz offensichtlich in diesen Positionen der Bremer Linksradikalen zum Ausdruck kommt. Dennoch möchte ich im Anschluss an Manfred Weißbecker betonen, dass die Ablehnung eines sich demokratisch gerierenden Parlamentarismus, der die Linke ja ausdrücklich ausgrenzte und bekämpfte, nicht pauschal mit Antidemokratismus oder Antiparlamentarismus gleichgesetzt werden darf. Die revolutionäre Arbeiterbewegung hatte, und da stimme ich Manfred Weißbecker zu, die hatte auch in der deutschen Revolution einen demokratischen Charakter, selbst dann, wenn sie mit solchen überspitzten linken Vorstellungen auftrat. Maßstab dafür ist nicht, wie oft das Wort Demokratie gebraucht wird. In der Revolution waren letztlich alle Aktionen gegen den Krieg und die Monarchie für soziale und politische Rechte des arbeitenden Volkes an sich demokratisch. Weißbecker schrieb, Maßstäbe dafür boten dafür die Interessen der Arbeiterklasse und der Volksmassen, deren Vertretung und Realisierung unter den damaligen Bedingungen einer Interessenvertretung ihrer Gegner diametral entgegensteht. Das ist erinnert an das, was Werner Bramke in seinem Referat unter Hinweis auf revolutionsgeschichtliche Forschung und den Standpunkt von Walter Markov gesagt hat, dass es in jeder Revolution auch Gruppierungen gibt, die weit über das Ziel hinausschießen
ohne deren Wirken aber die Ziele, die realen Ziele einer Revolution auch kaum erreicht werden können. So sehe ich auch, also pars pro toto jetzt hier, also Knief für einen ganzen, ganz links stehenden Flügel in dieser Revolution. Um Knief als Person nun gerecht zu werden, muss allerdings auch gesagt werden, dass er, weil er stets ein nachdenklicher und ein grübelnder Mensch war, in der Revolution politische Erfahrungen sammelte, die ihn zu Schlussfolgerungen führte, die andere Mitstreiter der internationalen Kommunisten Deutschlands nicht zogen und mit denen er sich selbst in Bremen in der Minderheit befand. Dazu gehört sein Eintreten für die Beteiligung der Kommunisten an den Wahlen zur Nationalversammlung. Er sah in der Einberufung der Nationalversammlung den Beweis für die Stärke der Konterrevolution und für das Fehlen von Garantien für den momentanen möglichen Erfolg einer weiterführenden Revolution. Und also folgerte er, müsse man die Wahlen nutzen, um die Ziele der Kommunisten zu erklären. Boykott der Wahlen und Ersticken der Argumente der Gegner im Tumult, wie er sich ausdrückte, lehne er ab. Sie müssten widerlegt werden. Und das gelte auch für die Arbeiterratswahlen, wenn es darum gehe, Rechtsopportunisten aus den Räten zu verdrängen. Kommunistische Agitation müsse auf das flache Land ausgedehnt werden. Und schließlich hätten Kommunisten dafür zu sorgen, dass bei Kundgebungen und Demonstrationen nur für erreichbare Ziele demonstriert werde. Jede Demonstration in die blaue Luft müsse verhindert werden. Knief konnte seine Positionen, mit denen er ganz sicher also die Befürworter der Teilnahme an der Nationalversammlungswahl gestärkt hätte, auf dem Gründungsparteitag der KPD nicht zur Geltung bringen. Sein Mandat musste er zurückweisen, weil es an den Wahlboykottbeschluss der Bremer IKD gebunden war. Aber ohnehin machte ihn seine schwere Erkrankung eine Reise nach Berlin unmöglich. Er riet vom Krankenbett aus im Januar 1919 seinen Genossen, den Berliner Aufständischen nicht durch eine isolierte Machtübernahme durch das Proletariat in Bremen zu helfen zu wollen. Und als dies dennoch geschah, wählte man den Kranken, natürlich auf seine Genesung hoffend, in den Rat der Volkskommissare der Bremer Räterepublik, der geleitet wurde von Alfred Henke, Vorsitzender der USPD-Organisation in Bremen. Doch Kniefs Zustand verschlechterte sich von Woche zu Woche. Er starb am 6. April 1919, kurz vor Vollendung seines 39. Lebensjahres. Er gehört auch in gewisser Weise zu der Zahl der Enthauptung von Führungskräften. Es ist natürlich reine Spekulation, darüber reden zu wollen, was aus Knief in der deutschen Arbeiterbewegung geworden wäre. Als sicher kann gelten, dass die deutsche Arbeiterbewegung da sehr frühzeitig einen sehr hochgebildeten, einen sehr vielseitigen, auch musisch aktiven Journalisten und Publizisten, einen lernfähigen, einen rhetorisch begabten Agitator für ihre Interessen verloren hat. Als relativ sicher ist nur das zu benennen, was er nach meiner Meinung nicht hätte werden können. Er hat nie eine Funktion in einer Parteiorganisation bekleidet. Er war auch nicht Mandatsträger in der Rätebewegung. Seine Beliebtheit und Autorität, besonders unter den Bremer Arbeitern, beruhte auf der, wenn ich so sagen darf, Volkstribunen eigenen Hingabe für die Interessen der Ausgebeuteten und Entrechteten. Er war als organisierender Funktionär eigentlich ziemlich ungeeignet. Und als Vertreter eines föderalistischen Parteiaufbaus mit starken basisdemokratischen Elementen, für die er sich einsetzte, hätte er sicher auch Spitzenpositionen im deutschen Parteikommunismus niemals einnehmen können.